Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir haben im Prinzip jetzt vom Rhythmus her das Kapitel über die Leerheit abgeschlossen und kommen jetzt zu dem nächsten Thema, das eines der Kernkonzepte, originär ein Konzept aus dem Mahayana-Buddhismus, wo das als eigenes Konzept entwickelt wurde, aber auch schon im Theravada-Buddhismus vorhanden ist. Ich spreche von dem Konzept der Buddha-Natur. Ich finde, das ist eines nicht nur schönes Konzept, sondern auch wichtiges Konzept, weil es sagt eigentlich nichts anderes, als dass jeder Mensch in sich die Buddha-Natur hat. Jetzt kann man fragen, was ist die Buddha-Natur? Eine Möglichkeit, die Frage zu beantworten, ist die zu sagen, dass jeder Mensch das Potenzial hat, Buddha zu werden. Das wäre so eine dualistische Antwort. Die andere Antwort wäre, dass wenn wir bei unserem goldenen Löwen bleiben, was wir uns das letzte Mal und vorletzte Mal ja angeschaut haben, dann müsste es eigentlich heißen, dass jeder und jede von uns nichts anderes als ein Teil dieses Goldes ist. Damit sind wir eigentlich bei einer Sichtweise des Menschen, die sich wahrscheinlich sehr von der unserer westlich-christlich geprägten Sichtweise unterscheidet. Und zwar ist das so das Stichwort das positive Menschenbild. Im Christentum war ja eher so die Geschichte mit der Ursünde und das eigentlich, weil da zwei irgendwann mal irgendein Blödsinn gedreht haben, jetzt alle anderen Menschen irgendwie schlecht drauf sind oder nicht so okay sind oder wie auch immer. Und im Buddhismus ist die Idee eigentlich, dass alle Menschen im Innersten gesund sind, im Innersten Buddha haben oder sind. Und das, was uns hindert, diese Qualität im Alltag zu manifestieren, sind die ganzen Trübungen, die sich über diese grundlegende Gesundheit oder Buddha-Natur drüber gelegt haben. Und das, finde ich, ist erstmal eine spannende Sichtweise und, finde ich, macht das Leben auch einfacher, wenn man vom Positiven ausgeht. Und dieses Konzept hat in den 60er Jahren begonnen, im Westen Einfluss auszuüben, als innerhalb der Psychotherapie-Szene sozusagen neue Therapieformen entstanden sind, ausgehend in der Regel von der Psychoanalyse, also wo ehemalige Psychoanalytiker oder Leute, die mit der Psychoanalyse zu tun hatten, eigene Richtungen begründet haben. Und das, der Übernahme für diese Richtungen, die in den 60er Jahren entstanden sind, ist die humanistische Psychologie oder Psychotherapien, also da fällt die Gestalttherapie drunter, die Gesprächstherapie, die Logotherapie von Viktor Frankl, das Psychodrama fällt runter. Und ein Kriterium, was diesen ganzen humanistischen Ansätzen innewohnt, ist dieses positive Menschenbild, wo sie sich auch explizit von der Psychoanalyse eigentlich abgesetzt haben, die ja eher so ein triebgesteuertes Tierbild des Menschen verbreitet oder hat, so vom Freud her. Und die humanistische Psychologie hat sich durchaus an diese asiatischen Konzepte oder das buddhistische Konzept der Buddha-Natur angelehnt. Das heißt, der Rogers, also der Begründer der Gesprächstherapie, hat sich mit Buddhismus beschäftigt. Der Fritz Perls, der Begründer der Gestalttherapie, hat sich mit Buddhismus beschäftigt. Also war, wenn ich mich richtig erinnere, sogar in Japan in einem Zen-Kloster, wo er total überhaupt nicht begeistert war, also eigentlich nur darüber geschimpft hat, was für zwanghafte Leute das sind und so. Aber von der Theorie hat er sehr wohl diesen positiven Aspekt mit in seinen Ansatz genommen. Und das führte eigentlich so weit, dass dann in den Anfang der, also 2000 sowas in der Richtung, sich auch in der akademischen Psychologie eine Richtung entstanden ist, die nannte sich positive Psychologie und ausgehend von Seligman, Martin Seligman, und die sich auch sozusagen mit einem positiven Menschenbild beschäftigt haben. Oder, ja, so. Und wir haben jetzt einige Texte zu diesem buddhistischen Konzept der Buddha-Natur. Und der erste Text ist einer der ersten Texte innerhalb des buddhistischen Welt, die sich explizit mit diesem Thema beschäftigt haben. Der stammt aus dem 3. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, das Tathagatagarbha-Sutra. Der Begriff Tathagatagarbha heißt also wörtlich übersetzt Buddha-Embryo. Das heißt, dass wir sozusagen so diese Buddha-Natur als Embryo in uns haben und wir diese Qualität in uns kultivieren können und sozusagen dazu beitragen können, dass sie sich im Alltag manifestiert oder wenn man in diesen Pflanzenbildern bleibt. Also wir können sie in der Weise kultivieren, dass sie in uns wächst und stärker wird. So. Das ist so ein Verständnis. Der Autor des Tathagatagarbha Sutra ist laut Sutra der Buddha. Und das ist so ein bisschen, wie wir das ja in vielen Religionen kennen, sind das ja große Fälscherwerkstätten gewesen. Das heißt, um ihrem Ansatz und ihren Texten, die sie halt Pi mal Daumen, also vielleicht 600 Jahre nach dem Tod des Buddha geschrieben haben, um denen irgendwie so eine Authentizität und Würde zu geben, haben sie einfach behauptet, dass das ein Originaltext des historischen Buddha ist. So, aus heutiger Sicht würde man sagen, glatte Fälschung, Fake News. Im buddhistischen Kanon darf man das natürlich nicht sagen. So, sonst wird man gleich verbrannt oder so. Naja, verbrannt vielleicht nicht gleich, aber also tibetische Lehrer zum Beispiel, die sozusagen, wo ein Großteil ihrer Texte alle vom Buddha sein sollen, ja, aber wo man historisch weiß, das geht sich irgendwie nicht aus, die sind felsenfest überzeugt, dass die vom Buddha sind und haben dann ganz interessante Konzepte, um das irgendwie sozusagen zu rechtfertigen. Gibt es halt unterschiedliche Sichtweisen drauf. Ich glaube, vom Konzept her ist es im Prinzip wurscht, von wem dieser Text ist, weil wir ja ein bisschen so die Texte uns unter dem Aspekt anschauen. Erstens, ich sag mal, von dem literarischen Aspekt. Das heißt also, was für eine Art von Text ist das, was für eine Textgattung, so ein bisschen. Dann natürlich auch vom ästhetischen Aspekt. Das heißt also, ist das irgendwie schön formuliert, sind da interessante Bilder dabei. Und der Hauptpunkt, der uns interessiert, ist natürlich die Relevanz für uns im eigenen Alltag. Also können wir was mit dem, was da drin steht, anfangen, beziehungsweise wie interpretieren wir das, damit es für uns im Alltag Sinn macht. Das ist so ein bisschen unsere Herangehensweise. Also der Text beginnt, wie jedes gut gefälschte Sutra. Und Sutra ist der Sanskrit-Begriff für Sutta. Und Sutta heißt nichts anderes, das ist der Pali-Begriff für Lehrrede. Ja, das heißt, immer wenn wir einen Text haben, wo Sutra oder Sutta hinten dran steht, dann ist es eine Lehrrede des Buddha. So, das ist sozusagen so dieser Name. So habe ich es gehört. Das heißt, er fängt genauso an wie die Pali-Texte auch. Einst weilte der Erhabene auf dem Gaya-Gipfel in der Nähe von Rajagaha. In einer Vortragshalle aus duftendem Sandelholz im 10. Jahr nach seinem vollständigen Erwachen. Begleitet wurde er vom Bhikkhu-Sangha, also von der Mönchsgemeinschaft oder von den Schülern des Buddha und einer großen Anzahl Bodhisattvas. So, da haben wir schon wieder den neuen Begriff. Bodhisattva ist ein Begriff, der sich aus zwei Wörtern zusammensetzt. Einmal Bodhi, das ist Erwachen, und Sattva ist das Wesen. Das heißt eigentlich ein erwachtes Wesen. Und das ist im Pali-Kanon ist das manchmal der Titel für den Buddha. Im Mahayana, also in der späteren also Entwicklung, wird dieser Begriff für weit entwickelte Schüler entwickelt oder benutzt. Und heutzutage wird er von manchen Lehrern als Begriff für die eigenen Schüler und für sich selbst benutzt. Das heißt, alle, die Buddhismus praktizieren, sind Bodhisattvas oder sind zumindest auf dem Weg eines Bodhisattvas. Also ja, so zu diesem Begriff. Und die Unterscheidung, dass hier Bhikkhu Sangha und einer großen Anzahl von Bodhisattvas steht, ist sozusagen auch ein Konzept des Mahayana-Buddhismus. Das heißt, es gibt einmal den Mönchsorden und den Nonnenorden, das ist der Sangha, also das ist sozusagen die Gemeinschaft, das ist der Ursprungsbegriff für den Mönchsorden und für den Nonnenorden. Und dann, und das ist sozusagen eine Abweichung von den Pali-Texten, gibt es sozusagen die Laien, die auch erwacht sind. Das heißt, der Mahayana-Buddhismus geht davon aus, dass dass das Erwachen, die Erleuchtung, nicht abhängt, ob das man Mönch oder Nonne ist, sondern das kann jeder Laie auch sein. Ja, also das ist ein wichtiges Konzept. Und deswegen haben die das hier mit in diesem Text hineingepackt. Unter dem Bhikkhu befanden sich viele, die noch an ihrer Verwirklichung arbeiteten, als auch Arahat. Arahat ist sozusagen auf dieser Stufenweise, also dieser Entwicklungsschiene von verblendet bis zu erwachtem, ist das die oberste, also der verwirklichte Heilige eigentlich, Pali-Begriff dafür, die frei von allen Kleshas waren. Also Arahats, die frei von allen Kleshas waren, und Kleshas sind die Verdunkelungen. Das sind die Hindernisse, Hass, Gier, Verblendung, Neid, Stolz. Das wäre so ein Fünfer-Set von den Kleshas. Und die Entwicklungsdynamik ist, je mehr von diesen Verdunkelungen wegfallen, desto heiliger oder entwickelter ist die jeweilige Person. Das ist sozusagen das Entwicklungsmodell, was dahinter steckt. Unter den vielen Bhikkhu waren die ehrwürdigen, okay, jetzt kommt eine ganze Liste von Namen. Also außer dem, na Arnold, gehen schon, also ich muss glaube ich schneller werden. So, außerdem begleiteten ihn eine große Gruppe von Bodhisattva, so groß wie 60 Mal die Anzahl der Sandkörner im Gangesfluss. So, das ist so ein Bild für, es waren halt jede Menge Leute unterwegs. Man könnte auch so diese Texte mal so in Neudeutsch übersetzen, das wäre auch witzig, so wie die Bibel auch so für Jugendliche oder irgend sowas. Slang oder in Kärntnerisch. Wäre doch witzig, oder? Hey, Alter, was? So. Da hatte ich meine Leute dabei und keine Ahnung. So, wie geht denn das jetzt hier weiter? Also alle waren noch eine Lebensspanne vom vollständigen Nirvana entfernt. Vollständiges Nirvana ist so ein Begriff, also es gibt im Pali-Kanon gibt es so eine Unterscheidung zwischen einem Nirvana und einem Para-Nirvana oder Pari-Nirvana. Pari-Nirvana heißt das, glaube ich. Pari? Weiß nicht. Ich glaube Pari-Nirvana. Und der eine Nirvana-Begriff bezieht sich auf das jetzige Leben, dass jemand im jetzigen Leben und als Person sozusagen noch weiterlebt, so wie der historische Buddha zum Beispiel, der ja mit 35, also dieses Erwachens, realisiert hat und dann noch bis zu seinem 80. Lebensjahr unterwegs war. Und das Parinirvana bezieht sich, was passiert dann mit der Person nach dem Tod? Und vom buddhistischen Verständnis wird diese Person ja nicht mehr wiedergeboren, sondern sie ist dann sozusagen irgendwie nicht mehr so da oder so. Und darauf bezieht sich jetzt dieser Begriff, dass die Leute also noch vom vollständigen Nirvana eine Lebensspanne entfernt waren. Und ein wichtiges Kriterium von diesen ursprünglichen Bodhisattvas, also erleuchteten oder erwachten Wesen, war, dass die alle ein Gelübde aufgenommen haben, dass sie nicht ins vollständige Nirvana eingehen, sondern sozusagen davor, also halt nicht eingehen, um noch allen anderen Wesen helfen zu können. Das ist sozusagen so eine Theorie-Ding. Ich glaube, hat für uns nicht so die entscheidende Relevanz. Ja, dann kommt so ein bisschen so eine Aufzählung. Das überspringen wir jetzt einfach auch mal. Jetzt kommt wieder so eine riesen Liste von Bodhisattvas. So, dann ist auch interessant, also da waren jetzt nicht nur die Bodhisattvas bei dieser Versammlung, sondern unter den Versammelten waren auch Deva, das sind die Götter, Nagas sind die Flussgeister, Yakshas, das sind irgendwelche grauslichen Dämonen oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere, Gandharvas, das sind, glaube ich, diese also so mythische Wesen, also wie so ein Adler sehen die aus, irgendwie so. Dann Asuras sind die Halbgötter. Garudas sind diese fliegenden Dinger. Ja. Also was dieser Text eigentlich sagen möchte, ist, dass also der Buddha nicht nur für die Menschen gelehrt hat, sondern für alle Wesen. Und das ist sozusagen für unser Verständnis von Göttern auch interessant, dass also auch die Götter Belehrungen vom Buddha empfangen haben, weil die waren ja immer noch in diesem Kreislauf des Leidens gefangen. Und das Ziel des Buddhismus besteht ja gerade darin, aus diesem Kreislauf auszusteigen. Und insofern hat eigentlich der Buddha eine höhere Stellung, kann man jetzt nicht so sagen, aber also die Götter lernen zumindest noch was von ihm. So. Also das ist einfach ein ganz anderes Götterbild, als wir das mit dem Begriff assoziieren. Und deswegen habe ich auch nicht Götter reingeschrieben, sondern Deva, damit man sozusagen in diesem Originalbild dieser indoeuropäischen Götterwelt bleiben. Ja. Also und dann waren auch Könige dabei, Minister, Zunftmeister, adlige Bürger, einfache Landbevölkerung. Ja, also eine ziemlich große Anzahl. Also und jetzt kommt so ein Element, das muss ich einfach vorlesen, damit man sich das Bild irgendwie so überlegen kann. Also der Buddha saß also nach seiner Mahlzeit im Sandelholz-Pavillon in Meditation und ließ mit seinen außergewöhnlichen Kräften eine übernatürliche Erscheinung auftauchen. Über dem Pavillon entfalteten sich unzählige, tausendblättrige Lotusblüten, groß wie Wagenräder, bunt und unglaublich duftend. In der Mitte jeder geschlossenen Blüte saß ein Buddha im Lotussitz. Die Blüten bedeckten den ganzen Himmel Und als sie sich öffnen, strahlten sie unzählige Lichtstrahlen aus. Schon im nächsten Augenblick verdorrten die Blüten durch Buddhas außergewöhnliche Kräfte. Sie wurden dunkel und unansehnlich. Jedoch die Buddhas innerhalb der Blüten saßen weiterhin im Lotussitz und strahlten unzählige Lichtstrahlen aus. Die Pracht dieser Erscheinung war so außergewöhnlich, dass alle Versammelten sich freuten und ekstatisch tanzten. Und doch wurden sie verunsichert und wunderten sich, warum auf einmal die Blüten verdorrten, immer dunkler wurden und begannen, faulig und widerlich zu riechen. Der Buddha nahm die Verwunderung der Bodhisattvas wahr und sprach daraufhin zu Vajramati: Edler Sohn, wenn dich irgendetwas in meiner Lehrdarlegung verwundert, so kannst du mir ruhig eine Frage stellen. Bodhisattva Vajramati spürte, dass alle Versammelten verunsichert waren und fragte daher den Buddha: Verehrter Buddha, warum befinden sich in diesem unzähligen, verwelkten Blüten diese zauberhaften Buddhas? Und aus welchem Grund steigen sie in den Himmel auf und bedecken die ganze Welt? Und warum strahlte jeder dieser Buddhas unzählige Lichtstrahlen aus? Alle Anwesenden schauten auf und falteten respektvoll ihre Hände. Vajramati sprach nun folgende Verse: Wir sahen mehr Buddhas als Sandkörner im Ganges. Noch nie habe ich so etwas wie heute gesehen. Alle Buddhas saßen in Lotusblüten, als wären sie aus Juwelen. Jeder strahlte unzählige Lichtstrahlen aus, die das ganze Universum ausfüllten. Doch plötzlich verwelkten alle Lotusblüten. Es gab keine, die nicht widerlich war. Sag uns, wozu hast du diese zauberhafte Erscheinung geschaffen? Bitte erläutere uns in klaren Worten deren Sinn. So, und dann antwortet der Buddha: Edle Söhne, es gibt ein unglaublich gutes Sutra namens Tathagatagarbha Sutra. Da ich es euch darlegen möchte, zeigte ich diese zauberhafte Erscheinung. Hört alle aufmerksam zu und lasst es auf euch wirken. Alle antworteten: Ehrwürdiger Buddha, wir werden aufmerksam zuhören. So, das war eigentlich die Einleitung erst. Also offensichtlich hat er irgendeine Show gemacht, um die Leute neugierig zu machen, und dann kommt jetzt sein Text. Und das ist natürlich vollkommen ungewöhnlich, weil der Buddha hat nie einen anderen Text zitiert. Das macht ja keinen Sinn, weil ja im Pali-Kanon, das sind ja alles, wird behauptet, Lehrreden des Buddha und so, ja. Also man sieht schon, dieser Text weicht, also versucht sozusagen so Pali-Kanon-Flair zu versprühen, aber es gibt da so ein paar Haken, die da nicht so ganz stimmig sind. Aber man darf da jetzt nicht zu streng sein. So, also wie geht denn das jetzt weiter? Also, edle Söhne, es gibt eine Ähnlichkeit zwischen den unzähligen Blüten, die plötzlich verwelkten, mit den unzähligen, zauberhaften Buddhas, die im Lotussitz innerhalb der Blüten saßen, und den Wesen, die ich mit meinem himmlischen Auge betrachtete. Das himmlische Auge, also der Buddha hat offensichtlich, und das ist so indische Tradition von den Yogis, hat übernatürliche Kräfte entwickelt. Und da gibt es so eine ganze Liste, was darunter alles fällt. Und einige dieser himmlischen Kräfte sind, dass der sozusagen in andere Welten reisen kann, dass er also das himmlische Auge hat, dass er also überall den Durchblick hat, dass er das Karma der jeweiligen Personen kennt. Übernatürlichen Fähigkeiten, das ist ihm sozusagen, also hat man geglaubt, das hat er. Und man geht davon aus, dass man durch Meditation diese Fähigkeiten auch entwickeln kann. was aber nicht unbedingt das Ziel des Buddhismus darstellt, aber das wird halt immer so mitgeliefert. Hat auch jetzt wahrscheinlich nicht für uns sozusagen die richtige Relevanz. Ja. Also Sokhya Rinpoche zum Beispiel, also die tibetischen Mönche, die haben ja auch ganz viele, also Siddhas nennen die sich, übernatürliche Kräfte. Und eine dieser Kräfte ist, die können durch die Luft fliegen. Ja. Und der Sokhya Rinpoche hat sich immer darüber lustig gemacht und hat gesagt, das macht so heutzutage überhaupt keinen Sinn, ja. Also jahrelang zu trainieren und zu meditieren, damit man dann irgendwie durch die Luft fliegen kann, ja. Heutzutage kauft man sich einfach ein Ticket und fliegt mit Flugzeug, wohin man will, ja. Und das finde ich mal ein witziges Bild, dass halt ja andere Zeiten, andere Schwerpunkte. Na gut. Aber also er hat halt so seinen Durchblick gehabt und ich sehe, wie sie alle, obwohl durch Kleshas wie Gier, Ablehnung und Verwirrung verdunkelt, sie in ihrem Inneren die Buddha-Natur besitzen. Und das ist eigentlich das Bild. Das heißt, die Blüte ist diese ganzen Verdunkelungen drumherum und im Kern sitzt der Buddha und die Buddha-Natur, also der Buddha als Buddha-Natur. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Das ist sozusagen das Bild, was auf uns übertragbar ist. Edle Söhne, alle Wesen, unabhängig davon, ob sie durch Kleshas blind sind, haben Tathagata Garbha, also diesen Buddha-Embryo in sich oder Buddha-Natur, welche ewig, makellos und reich an allen wertvollen Eigenschaften ist. Darin gleichen sie mir. Diese Stelle hat viel Diskussion ausgelöst, weil man könnte diese Stelle so interpretieren, dass das irgendetwas Fixes ist, was sozusagen ewig in uns drin ist. Und damit widerspricht es aber eigentlich dem Statement, dass sich alles verändert. Also wie hängt das jetzt zusammen? Und ich würde mal sagen, meine flapsige Antwort besteht darin, dass es nur ein Konzept ist. Es ist nur ein Bild, das versucht, eine Qualität zu beschreiben, die aber natürlich im realen Leben sich natürlich auch verändert. Aber dieses Potenzial ist da und ja. Also deswegen ist das die Buddha-Natur nicht irgendein fixer Seelenkern oder irgend so etwas, was ihr manchmal unterstellt wird. Ja, also genauso kann der Buddha, also Tathagata Garbha, in jedem Lebewesen sehen. Das ist jetzt wieder seine übernatürliche Kraft. Und also der sieht das in jedem. Und da ich allen Wesen ihr Tathagata Garbha enthüllen möchte, lehre ich den Dharma, um die Kleshas zu beseitigen und Tathagata Garbha zu enthüllen. Edle Söhne, dies ist der Dharma aller Buddhas, also die Lehre aller Buddhas. Unabhängig davon, ob Buddhas in der Welt erscheinen, ist Tathagata Garbha in allen Lebewesen ewig und unveränderlich vorhanden. Und das hat sozusagen wieder zwei Konzepte. Das eine ist, dass es überall vorhanden ist und die Motivation des Buddha ist die, den Wesen zu helfen, ihre innerste Natur zu manifestieren oder zu entdecken. Und der zweite Aspekt, der hier in diesem Absatz drin vorkommt, ist, dass der Buddha im Selbstverständnis nicht der einzige Buddha war, sondern in einer langen Reihe von Buddhas einfach einer von vielen Buddhas war. Und diese anderen Buddhas sind alle in vorgehenden Weltzeitaltern aufgetaucht und es gibt auch nach ihm wieder Buddhas. Also der nächste Buddha, hat er sozusagen auch schon den Durchblick gehabt, ist Maitreya Buddha. Und wenn unsere Zeit hier abgelaufen ist, ja, und wir beschleunigen das ja künstlich durch diese ganzen Umweltgeschichten und so, dann kommt also laut buddhistischer Vorstellung neues Zeitalter mit neuem Buddha und das ist dann der Maitreya Buddha. So, also das ist so die Idee hier drin, die da mit drin steckt. Aber die Motivation des Buddha besteht darin, dass er den Wesen hilft, diese Verdunkelungen, sich von den Verdunkelungen zu befreien. Edle Söhne, wenn ein Bodhisattvas Vertrauen in den Dharma entwickelt, und Vertrauen ist eine der Grundlagen, dass man sich überhaupt mit Buddhismus beschäftigt, weil man hat ja die Idee, dass das irgendwie einem was bringt. Und nur wenn man die Idee hat, dass es einem was bringt, fängt man an zu meditieren. So, deswegen Vertrauen ist der erste Schritt. Und intensiv praktiziert, das folgt dann daraus, wird er Befreiung von den Kleshas erlangen, seinen Tathagatagarbha, also seine Buddha-Natur, manifestieren und zum Wohle aller Lebewesen handeln. Und das ist jetzt auch wieder ein Zusatz, der speziell Mahayana ist. Das heißt, das knüpft an die Diskussion an, dass die Theravadins nur für sich persönlich meditieren und die Mahayana-Buddhisten, also die sozusagen ab dem 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstanden sind, haben als Anspruch, nicht nur für sich persönlich zu meditieren und erleuchtet zu werden, sondern für sich selbst zu praktizieren, um allen anderen Wesen auf bei ihrer Entwicklung zu helfen und zu unterstützen. Und das ist so ein bisschen eine Unterstellung. Ja, das ist so, also das hat man den Theravadins halt unterstellt, um die eigene Position aufzuwerten. So würde ich das mal heute interpretieren. Ohne zu wissen, was da wirklich im ersten Jahrhundert passiert ist. Ja, vielleicht gab es da wirklich so egozentrische Mönche, die nur für sich irgendwie gemacht haben und der Rest der Welt war ihnen wurscht. Möglich, dass sich das vielleicht auf sowas bezogen hat, aber historisch gesehen hat das natürlich immer auch etwas damit zu tun, dass neue Richtungen, die entstehen, haben so einen Rechtfertigungsdruck und müssen dann in der Regel das Alte irgendwie abwerten, um zu zeigen, dass das Neue viel besser ist als das Alte. Das ist so eine Dynamik, die man immer wieder findet. Und das macht jede neue buddhistische Richtung, findet diese Struktur immer wieder statt. Ist nicht sehr fein, aber ist halt so. So, und dann lese ich vielleicht zum Abschnitt nochmal dann das folgende Gedicht dazu vor. Also der Buddha sprach weiter in folgenden Versen: Es ist, als ob eine Person mit himmlischem Auge in einem geschlossenen Lotus einen Buddha sieht, der unberührt von den verwelkten, stinkenden Blättern dort mit verschränkten Beinen sitzt. Wenn diese Person die welken Blütenblätter beseitigt, sieht man ohne Hindernisse den darin sitzenden Buddha. Genauso wie diese Person mit dem himmlischen Auge sehe ich, dass alle Lebewesen Tathagatagarbha besitzen, der jedoch durch unzählige Kleshas, also Verdunkelungen, verdeckt ist. Zum Nutzen aller Lebewesen und zur Beseitigung der Kleshas lehre ich den wahren Dharma. So, und das ist das Schöne. Das heißt, alle Menschen haben in ihrer innersten Essenz die Buddha-Natur. Und vielleicht, um die Kurve zu den Griechen zu kriegen, Aristoteles und auch Plato sind, und auch die ganzen Griechen in der Antike, oder die meisten zumindest, sagt man, ja, obwohl man diese, weiß man ja nicht, was sie wirklich gedacht haben, aber man geht davon aus, und Aristoteles hat das auch so formuliert, dass es gibt Herren und Sklaven, und die Sklaven sind von Natur aus Sklaven und deswegen brauchen sie Herren, weil sie sozusagen von Natur aus minderwertig sind. Und das ist so eine Idee, wo offensichtlich Ungerechtigkeiten mit einer feinen Ideologie gerechtfertigt wurden in der Antike. Und zum gleichen Zeitpunkt gibt es im Buddhismus, und das finde ich interessant, also nicht direkt zum gleichen Zeitpunkt, aber auch Antike, wenn man das so den Begriff weiterfasst, also die Idee, ähnlich wie im Christentum, ja, dass jeder Mensch das Potenzial zum Buddha in sich vereint und dass es nicht die Unterscheidung gibt, wir sind die Besten, die Übermenschen, und die anderen sind eigentlich minderwertig. Und die anderen von den Griechen, wenn ich das richtig verstanden habe, das waren die Barbaren und das waren alles die Nicht-Griechen. Ja, und die hießen deswegen Barbaren, das ist auch witzig, weil diese fremden Sprachen haben sich so wie Brabbel, Brabbel, Brabbel angehört für griechische Ohren. Und deswegen haben sie dann gesagt, das sind die Barbaren. Ja. Und haben aber damit eigentlich sie abgewertet. Das waren also die Minderwertigen waren die Barbaren, die Brabbler sozusagen, dann die Frauen, ja, und die Sklaven. Und zwar von Natur aus. Das war das Interessante. Jetzt haben wir eine große Kurve gezogen. Ich glaube, jetzt sind wir, ja, jetzt machen wir Schluss. Danke.